Ja, Gerechtigkeit ist heute so das Thema. Jemandem gerecht werden. Und hier ist ja der Unterschied erklärt zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit. Gleichheit von den Kindern, die an dem Zaun stehen und das Spiel betrachten wollen. Jeder hat die gleich hohe Kiste, auf der er stehen kann. Für den einen langt's, für den anderen nur so halb und für den dritten gar nicht. Und Gerechtigkeit, die unterschiedlichen Höhen von den Kisten, sodass es für alle reicht. Jeder kann über den Zaun schauen und zugucken bei dem Spiel. Ich glaube, das Bild oder Varianten davon sind relativ verbreitet. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch das oder so ein ähnliches Bild schon mal gesehen haben. Ja, Gerechtigkeit, das wünschen sich ja alle Menschen, das mögen wir. Und dass es fair und gerecht zugeht, dass jeder eine Chance hat oder für mich selber, ich will auch gerecht und fair behandelt werden. Aber was ist gerecht? Gibt er hier einen kleinen Input dazu. Was ist gerecht? Da sind sich die Menschen nämlich nicht immer einig darüber. Und es gibt so in den Details auch unterschiedliche Ansichten. Beispiel: Zwei Schwestern kriegen das gleiche Taschengeld. Stell dir vor, zwei Schwestern, Laura und Bianca, ihr kriegt zu Hause das gleiche Taschengeld, ihr seid aber unterschiedlich alt. Ich weiß nicht, ob das immer so war mit Bianca und dir, ob ihr immer die gleiche Höhe hattet oder anders. Ne? Unterschiedlich. Oder zwei Menschen werden beim Falschparken erwischt und kriegen einen Strafzettel in gleicher Höhe. Für den einen sind 40 Euro schon ein ärgerlicher Betrag. Der andere, vielleicht ein Schweizer, der zahlt das Autoporto-Kasse, der ärgert sich noch nicht mal drüber. Ist das gerecht? Oder in der Politik, die USA, der Herr Trump, hat Sonderzölle 25% erhoben für alle Autos aus Europa. Sollen wir als EU jetzt mit gleicher Münze zurückschlagen und auch den gleichen Prozentsatz auf alles erheben? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Thema Gerechtigkeit. Ich will euch eine biblische Vision vorstellen. Das hat einen anderen Ansatz und ihr werdet es sehen. Aber zunächst lese ich euch eine Geschichte vor aus dem Alten Testament, überschrieben David verschont Saul. Das ist ein bisschen längerer Bibeltext, sind zwei enge Seiten, ihr werdet es gleich sehen. Der Hintergrund ist der König Saul hat ja den jungen David zu sich an den Hof geholt und hat ihn liebgewonnen und er war wie sein Mentor, wie ein Ersatzvater. Aber der junge David wurde von Gott als neuer König eingesetzt und gesalbt. Und der alte Patriarch war noch in Amt und Würden und hat den Jungen immer mehr als Gegner, als Feind empfunden und ihn dann sogar verfolgt und mit Soldaten gesucht und gejagt. Und in so einer Situation sind wir jetzt. Der König Saul mit 3000 Soldaten sucht die kleine Gruppe von David und seinen Kameraden. Und bei all der Suche musste er auch mal in eine Höhle verschwinden. Das wird hier so nett umschrieben. Er hat seine Füße bedeckt. Ihr könnt euch ja vorstellen, was damit gemeint ist. So wird es formuliert. Und in dieser Höhle war aber unser David mit seinen Kameraden versteckt. Und diese Situation wird hier geschildert. Moment. David hinterher zu Saul: Als du heute dort in der Höhle warst, hat der Herr dich in meine Hand gegeben. Man wollte mich dazu drängen, dass ich dich töte, doch ich habe dich verschont. Ich habe gesagt, ich werde Saul, meinen Herrn, nicht antasten, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Schau her, mein Vater. In Klammern, da ist nur Ziehvater oder Mentor gemeint. Ne? Schau her, mein Vater, was ich in der Hand halte. Hier ist ein Zipfel von deinem Mantel. Ich hätte dich töten können, hab's aber nicht getan, als ich diesen Zipfel von deinem Mantel abschnitt. Deshalb kannst du dir ganz sicher sein, dass ich nichts Böses will und kein Verbrechen begehe. Nie habe ich mich gegen dich gestellt. Du aber jagst mich und willst mir das Leben nehmen. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Er selbst soll dich dafür strafen, was du mir antust. Ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. So heißt es ja in einem alten Sprichwort, Verbrecher verüben Verbrechen. Ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. Hinter wem ist denn der König von Israel her? Hinter wem jagst du her? Hinter einem toten Hund? Hinter einem einzelnen Floh? Der Herr soll Schiedsrichter sein. Er soll zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Fall untersuchen und mich vertreten. Er soll mir dir gegenüber zum Recht verhelfen. Als David ausgeredet hatte, fragte Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul begann laut zu weinen. Dann sagte er zu David, du bist mir gegenüber im Recht, denn du hast Gutes an mir getan, ich aber habe dir Böses angetan. Also wie gesagt, diese Szene spielt in der Wildnis, in der Wüste En-Gedi. David als künftiger König schon gesalbt, flieht vor Saul, denn der will ihn umbringen. Der bedroht ihn und verfolgt ihn. David wird vollkommen zu Unrecht verdächtigt und es ist wirklich unfair und ungerecht und gemein und auch ein bisschen böse, dass der König Saul mit seinen Soldaten ihn jagt. Und in dieser dramatischen Wendung finden sich die beiden in einer Höhle, wo sich David mit seinen Männern versteckt hält und wie schon erzählt, er hat also bei der Gelegenheit den Verfolger, den König Saul, nicht umgebracht, hätte er die Gelegenheit gehabt, sondern einen Zipfel vom Mantel mit seinem Schwert abgeschnitten und hinter ihm gezeigt, schau her, das ist der Beweis. Davids Entscheidung in drei Akten. Erster Akt, die Versuchung. Davids Männer drängten ihm die Gelegenheit zu nutzen und Saul zu töten. Es wäre einfach gewesen. Alle Probleme gelöst. Alle Verfolger, der Verfolger, erledigt. Ein kurzer Schwertstreich und das Problem wäre aus der Welt geschaffen. So könnte man meinen. So haben die Kameraden von David das gesehen und ihn ein bisschen zugeredet und gedrängt. Tu doch, mach doch, jetzt ist die Gelegenheit. Es war schon eine Versuchung. Zweitens, die Zurückhaltung. David widersteht. Stattdessen schneidet er eben nur einen Zipfel vom Mantel ab. Er hält sich zurück. Er nimmt diese Gelegenheit nicht wahr, sondern kann sich beherrschen. Drittens die Konfrontation. Hinterher, Saul verlässt die Höhle, die stehen dann so draußen noch, und bis er auf sein Pferd gestiegen ist oder irgendwie, kommt David hinterher und ruft laut, vor all den 3000 Soldaten. Er zeigt Saul den abgeschnittenen Zipfel als Beweis dafür, dass er ihn hätte töten können und stellt ihn zur Rede. Ja, er stellt ihn zur Rede. Ich will einen Teil der Worte nochmal wiederholen. David sagt, als du heute in der Höhle warst, hat der Herr dich in meine Hand gegeben. Man drängte mich sogar dazu, dich umzubringen. Aber ich sagte, nein, ich werde Saul, meinen König, nicht antasten, denn er ist von Gott zum König gesalbt worden. Und ich will nicht gegen Gottes Wirken handeln und gegen ihn agieren. So die Situation, so die Seite von David, sein Handeln. Daraus können wir was lernen. Das ist ja mein Thema, jemandem gerecht werden. Was können wir von David lernen? Erstens, er hatte Respekt vor Gottes Autorität. Das zählte für ihn, dass ja der Saul, obwohl er sein Verfolger ist, obwohl er ja im Unrecht war und ihn unfair behandelt hat, war er trotzdem von Gott gesalbt und eingesetzt. Und das will er nicht übergehen. Er will den Gesalbten des Herrn Gottes nicht angreifen. Er respektiert das, auch wenn diese Person sich nicht immer so verhält, ihm sogar Böses tut. Selbst wenn er ungut, unfair behandelt wird, so will er doch selber im Recht bleiben und Gottes Ordnungen respektieren. Zweite Lektion. Er hat ein großes Vertrauen auf Gott. Und dieses Vertrauen, das muss man bestätigen und muss man füttern und muss man nähren und muss man leben. Das ist nicht was Statisches, sondern bei jeder Situation, wo man Vertrauen in Gott anwendet, wird es stärker, wird es bestätigt, wächst es in uns, werden wir wachsen im Vertrauen. Er hat ein Vertrauen zu Gott und in sein Timing. Gott hat mich, David zwar schon zum König gesalbt, aber Gott weiß den Tag und er soll es einführen, wann ich wirklich König werde und nicht nach meinem eigenen Sinn und nach meiner eigenen Macht und durch eigene Hand. David überlässt Urteil und Rache Gott, seinem Herrn, die Rache dafür, dass eben der Saul so viel Schlechtes und Ungutes und Ungerechtes tut. Ja, das ist der dritte Punkt, die Integrität in schwierigen Situationen. Dann, wenn es drauf ankommt. Ich meine, es ist ja leicht, wenn wir uns alle mit unseren Gedanken gut und christlich zurechtdenken und verhalten, aber in den schwierigen Situationen, wenn es drauf ankommt. Und da können wir eben hier von David lernen. In Klammern, David hat nicht immer in seinem ganzen Leben nicht immer alles richtig gemacht. Aber hier ist ja ein Beispiel, wo er es richtig gemacht hat. Wir wollen ja von den guten Beispielen lernen und uns inspirieren lassen. Und trotz der Möglichkeit, ein Problem ganz schnell und scheinbar einfach zu lösen, hält David an seinen Prinzipien fest. Er weiß, was wahre Gerechtigkeit ist und er kann in diesem Moment an sich halten und seine innere Einstellung auch beibehalten und seinen Prinzipien auch Gott gegenüber fair und gerecht zu handeln, selbst wenn der andere ungerecht war und unfair. Aber um Gottes Willen will er in der Gerechtigkeit bleiben. Und er kann das auch in dieser Situation beibehalten. 1, 2, 3, jetzt kommt der dritte Schritt. Die Übertragung auf unser Leben. Wie können wir das in unseren Alltag übertragen? Wie können wir das anwenden? Natürlich in den Konflikten. Es gibt ja niemanden, der Konflikte hat unter uns, ne? Aber manchmal rein theoretisch könnte das ja vorkommen. Und immer mal wieder könnte, dass wir schwierige Menschen denen begegnen und dass uns vielleicht auch Unrecht geschieht oder sie uns blöd kommen oder unfair oder ungerecht kommen. Und dann können wir uns fragen, wie können wir dieser Person gerecht werden, ohne unser eigenes Prinzip zu verraten, uns zu kompromittieren. Und so, dass wir unsere innere Haltung und Überzeugung als Kinder Gottes, wollen wir mit anderen Menschen fair und gerecht umgehen, wie können wir auch in Konflikten das anwenden? Jemandem gerecht zu werden, bedeutet oft, über unsere direkten, unmittelbaren Gefühle und Wünsche hinauszugehen. Ich weiß nicht, was der David da gedacht und gefühlt hat, aber er hat sich nach seiner Entscheidung, nach seinem Willen verhalten, seinem Willen, Gott gerecht zu sein und Gottes Ordnungen zu respektieren. Und es erfordert, dass wir den anderen auch als von Gott geschaffenes und geliebtes Wesen sehen, unabhängig von dem, wie er sich verhält. Das wird natürlich besonders wirksam, wenn wir eine Situation haben, in der wir entscheiden können, wenn wir in einer Führungsposition sind, wenn wir in irgendeine Autorität haben, im Beruf, im Privatleben oder wie auch immer. Wie können wir dort Macht gerecht ausüben und dabei uns bewusst sein, dass wir vor Gott und vor seiner Autorität stehen und dass wir das auch anerkennen? Und der David zeigt uns, dass wahre Gerechtigkeit verbunden ist, eng verbunden ist mit Demut und mit Selbstbeherrschung und mit dem Vertrauen auf Gott und dass Gott zu seiner Zeit schon richten wird. Ich muss ihm da nicht in den Terminplan hineinfuschen. Und wenn wir seinem Beispiel folgen, werden wir selber zu einem Werkzeug für Gottes Gerechtigkeit und für Gottes Barmherzigkeit in dieser Welt. Also wenn wir so handeln wie der David, tragen wir dazu bei, dass die Prinzipien Gottes im tatsächlichen Leben auch angewandt werden. Auch eine Art Reich Gottes zu bauen. und natürlich in unseren ganz normalen Beziehungen, in den Alltagsbeziehungen, vielleicht schon heute Morgen am Frühstückstisch oder bei der Gartenarbeit oder bei anderen Gelegenheiten. Unser tägliches Miteinander in der Familie mit anderen Freunden, Bekannten, mit Wildfremden, Barmherzigkeit zeigen, selbst dann, wenn er es nicht verdient hat, wenn die Person es nicht verdient haben sollte. Das fällt schwer, mache ich auch nicht immer. Und es gibt auch Konstellationen, da rate ich zu Widerstand und zu Protest und aktiv zu werden. Ich meine damit nicht alles erdulden. Der David ist ja auch aktiv geworden. Aber trotzdem wollen wir als Menschen, die Gott kennen und unter seiner Autorität stehen, uns so verhalten, wie es unserem Glauben an Gott entspricht. Und Gott möge uns helfen, dass wir da in der Situation rechtzeitig an uns halten, uns erinnern, was wir eigentlich sind als Kinder Gottes und was wir eigentlich wollen. Und dass sich in unserem Handeln das widerspiegelt, dass wir Kinder Gottes sind und selber Barmherzigkeit erfahren haben und dass wir selber durch Jesus Christus so viel Barmherzigkeit und Gnade und Hilfe erfahren haben, dass Jesus uns gerecht gemacht hat. Jesus ist uns zur Gerechtigkeit geworden, heißt es im Römerbrief. Ja, und das ist jetzt der Punkt. Ich glaube, bei der nächsten Folie stimmt es auch, ja. Das ist jetzt der Punkt, wo ich das nochmal an Jesus deutlich machen will, wie er das in unserem Leben hat und wie das gerade in der Zeit vor Ostern uns deutlich werden soll, dass Jesus für uns gestorben ist, um uns gerecht zu machen. Denn jemandem gerecht werden heißt, dass man ihm hilft, wieder in Beziehung zu kommen. Ja, der David hat dem Saul geholfen, dass die wieder in einer akzeptablen, guten Beziehung kommen zueinander. Hätte er ihn umgebracht, wäre das nicht möglich gewesen. Aber der David hat einen Weg gefunden, dass der Saul ihm hilft, dass er ihm verzeiht, dass sie wieder zusammenfinden, dass er sich sogar entschuldigt und Reue empfindet und so die Gemeinschaft zwischen den beiden wiederhergestellt wird. Und so ist es ja auch im geistlichen Bereich. Jesus hat uns verschont. Das ist ja die Passionsgeschichte. Strafe und Gericht hätte uns treffen müssen, müsste uns treffen. Jesus hat das auf sich genommen am Kreuz, damit nicht wir bestraft werden. Ich weiß nicht, ob du auch in einer Höhle von Gott getroffen wurdest, aber es gibt ja auch Höhlen im Leben, in die wir uns innerlich zurückziehen. Und Gott, der uns eben nicht bei so einer Gelegenheit so richtig uns zukommen lässt, was wir eigentlich verdient hätten, sondern Jesus hat das auf sich genommen und er hat uns verschont. Und dann ruft Gott dich an, so wie der David rausgegangen ist und laut gerufen hat, hey Saul, schau mal, was ich hier habe und was passiert ist. Und manchmal gibt es Situationen, wo Gott dich bei deinem Namen ruft, ganz laut. Und überleg mal, was passiert ist. Schau mal hier, was ich hier habe. Und was eigentlich hätte sein können. Aber ich habe dich nicht umgebracht. Ich habe dich verschont. Du bist in Jesus versöhnt. Und die Beziehung zwischen dir und Gott kann wieder ins Reine kommen. In unserem Text, der Saul hat geweint. Ich weiß nicht, vielleicht war das früher anders, wenn ein Mann laut weint oder wenn ein König weint. Vielleicht war ihm das nicht peinlich. Mir wäre das peinlich. Vielleicht einem von euch auch. Mir wäre das irgendwie peinlich. Ist nicht richtig, ist es aber trotzdem so, dass mir das peinlich wäre, wenn ich laut weinen müsste. Aber so war die Reaktion hier. Der Saul erkennt ja den David und er sieht auf einmal, wie eigentlich die Beziehung von ihnen früher war, dass er wie sein Ziehsohn war, wie alles in Ordnung war, wie es hätte sein sollen und sein können zwischen David und Saul. Und wir erkennen auch, wenn Gott uns ruft, wie es eigentlich sein könnte zwischen Gott, zwischen Jesus und mir. Wir erkennen das. Und das wäre schon ein Grund, innerlich so. Und da kann man auch weinen. Oder es gibt andere Reaktionen. Ist ja auch egal. Aber dass man eben merkt, das geht ganz tief ins Herz und ist ganz persönlich. Und auf einmal ist die Beziehung wiederhergestellt zwischen Gott und dir. Und das nennt die Bibel Gerechtigkeit. Wenn die Bibel, wenn die Beziehung wiederhergestellt ist. So ist der dritte Weg, der Weg der Bibel, um Gerechtigkeit herzustellen, die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Zwischen Gott und mir und zwischen Menschen und zwischen einzelnen Gruppen. Und deswegen jetzt die letzte Folie. Wie Gott mir, so ich dir, so ich meinem Nächsten. Und vielleicht hast du eine Gelegenheit, um einem anderen Menschen wieder in die Gemeinschaft zurückzuhelfen. Ob das jetzt nun auf dich persönlich bezogen ist oder auf eine Gruppe oder auf die Gemeinde oder was auch immer. Immer wieder mal beobachten wir und erkennen wir, wie einzelne Leute aus eigenem Verschulden oder wie auch immer sich so blöd und unfair und manchmal auch böse verhalten, dass sie außenstehend sind. Und wenn wir nichts machen, wird es vielleicht zu einem richtigen Bruch und sie werden immer Außenseiter und immer weg sein. Vielleicht findest du eine Gelegenheit, um selbst so einer Person wieder hineinzuhelfen, ihm gerecht zu werden. Wenn dir das gelingen sollte, dann nimm es als Geschenk und große an von Gott, dass dir Gott dir so eine Gelegenheit schenkt. Das ist ein Augenblick, wo Reich Gottes geschieht und wo große Freude da ist. Amen.